bedeutet einfach, dass man beim Auto die Winterreifen wegmacht und die Sommerreifen drauf. Ja, eine wärmere Jahreszeit fängt an. Der Frühling ist jetzt so richtig da. Heute dürfen wir den Sonnenschein genießen. Für alle Schüler hat Ostern auch eine sehr schöne Bedeutung. Es sind mal wieder Ferien, 2 Wochen lang. Wunderschön, kann man genießen. Ostern bedeutet für uns, dass wir als Familien zusammenkommen oder mit engen Freunden Zeit verbringen. Für manche bedeutet Ostern einfach, dass es den Osterhasen gibt, am liebsten aus Schokolade oder Ostereier, die man bemalen kann und verstecken, damit die Kinder sie dann suchen. Also ich denke, wir merken, Ostern hat in unserer Gesellschaft ganz viele unterschiedliche Bedeutungen. Und wir haben heute schon daran gedacht, dass für uns als Christen Ostern eine ganz besondere Bedeutung hat. Letzten Sonntag war Palmsonntag und da haben wir daran gedacht, wie Jesus damals vor 2000 Jahren nach Jerusalem eingezogen ist. Der König kam in die Königsstadt. Wir kommen jetzt aus der Karwoche, wo wir ganz besonders an das Leid und an das Sterben von Jesus gedacht haben. Gründonnerstag, Karfreitag. Und an Ostersonntag feiern wir die Auferstehung Jesu aus den Toten. Nichts bedeutet für uns mehr als diese Wahrheit. Und in der Predigt heute wollen wir uns genau dieses Thema gemeinsam anschauen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Was bedeutet die Auferstehung Jesu? Und wir wollen uns dazu aus dem Lukas-Evangelium einen Text anschauen, Lukas Kapitel 24. Ich lade euch ein, eure Bibeln mit mir aufzuschlagen, wenn ihr eine dabei habt, Lukas Kapitel 24 und wir lesen die Verse 1 bis 12. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie früh am Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen 2 Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Da sie nun erschraken und das Angesicht zur Erde neigten, sprachen diese zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am 3. Tag auferstehen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den 11 und allen übrigen. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria, die Mutter des Jakobus, die dies den Aposteln sagten, sie und die übrigen mit ihnen. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen, und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen. Und er ging nach Hause, voll Staunen über das, was geschehen war. Das ist dieser ganz bekannte Bericht über die Auferstehung Jesu. Wir sehen hier, das Grab war leer vor 2000 Jahren. Und wir wollen uns diesen Text gemeinsam anschauen, und zwar in 3 Teilen. Und das seht ihr hier auf der Folie. Erstens das leere Grab, zweitens die Auferstehung Jesu und dann drittens Reaktionen der Jünger. Das leere Grab, die Auferstehung Jesu und Reaktionen der Jünger. Wir sehen hier in diesem Text, wie unterschiedliche Personen unterschiedlich auf das Wunder von Ostern reagiert haben und was das für sie bedeutet hat. Wir lesen von den Jüngerinnen, von den Jüngern und dann ganz besonders auch von Petrus. Und meine Hoffnung für diese Predigt ist, dass wir auch das leere Grab sehen und dass wir ganz neu staunen über die Auferstehung Jesu. Und dass wir uns ganz persönlich fragen, was bedeutet die Auferstehung eigentlich für mich? Die Bibel zeigt uns, die Auferstehung Jesu hat das Potenzial, unser Leben zu verändern. Und bevor wir jetzt tiefer in diese Verse einsteigen, würde ich gerne noch mit uns beten. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir dein lebendiges Wort haben dürfen und dass wir es lesen können jetzt und darauf hören dürfen. Und wir wollen dir Danke sagen, Jesus, dass du durch deine Stimme Tote lebendig machen kannst. Und so wollen wir jetzt beten, dass wir deine Stimme hören, dass wir deine Stimme vernehmen und dass wir staunen dürfen über die Auferstehung. Und bitte leg du uns aufs Herz,
was sie auch für uns ganz persönlich bedeuten darf. Amen.
Wir kommen zum ersten Grab, zum ersten Punkt, das leere Grab. Und ich will uns ganz kurz erinnern an die unmittelbaren Verse zuvor. Am Ende von Kapitel 23 wird uns berichtet, was nach der Kreuzigung Jesu passiert ist. Ab Vers 50 kann man das nachlesen. Es gab einen Mann, der hieß Josef. Er war Mitglied des Hohen Rates und er hatte der Kreuzigung Jesu gar nicht zugestimmt. Nachdem Jesus jetzt gestorben war, ist dieser Josef zu Pilatus gegangen und hat ihn gebeten, den Leichnam Jesu zu bekommen. Und das wurde ihm auch erlaubt und so konnte Josef Jesus beerdigen. Und wir sehen, dass Josef dabei einige Zuschauer hatte. Es gab Nachfolgerinnen Jesu, das waren Frauen, die Jesus lieb hatten, und sie haben bei dieser Beerdigung zugeschaut. Und die Frauen, die sind dann anschließend nach Hause gegangen, sie haben wohlriechende Gewürze und Salben, also Öle und Parfüme geholt und vorbereitet, und sie wollten Jesus dann die letzte Ehre erweisen, sie wollten seinen Leichnam salben. Aber sie mussten noch ein bisschen warten. Es war ja Karfreitag, es war Abend geworden, der Sabbat ist angebrochen, das heißt, sie mussten ruhen, sie mussten zu Hause warten, bis es dann Sonntag war. Und da kommen wir zu unserem Text und ich lese nochmal Vers 1. Am ersten Tag der Woche aber kamen sie früh am Morgen zum Grab und brachten die wohlriechenden Gewürze, die sie bereitet hatten. Also die Frauen kommen zum Grab, etwas später in Vers 10, lesen wir auch, welche Frauen das waren. Maria Magdalena, Johanna, Maria, die Mutter des Jakobus und dann auch noch einige andere Frauen, die dort mit dabei waren. Es wird uns auch die Zeit verraten. Es war der erste Tag der Woche, Ostersonntag. Sie sind ganz früh aufgestanden. Wahrscheinlich war es noch Morgengrauen. Es ist gerade so hell geworden. Daran erkennen wir, dass die Frauen so früh aufgestanden sind, dass sie unbedingt so schnell wie möglich zu Jesus wollten. Sie mussten jetzt schon lange warten. Der Sabbat war wahrscheinlich der längste Sabbat, den sie jemals in ihrem Leben erwartet haben. Aber jetzt können sie endlich zum Grab. Aber als die Frauen dann mit ihren Gewürzen und mit ihrem Salben zum Grab kamen, haben sie eine ganz erstaunliche Entdeckung gemacht. Lesen wir nochmal Vers 2 und Vers 3. Sie fanden aber den Stein vom Grab weggewälzt, und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Also der Stein ist weg und das Grab ist leer. Jesu Grab war wahrscheinlich so ein Höhlengrab, was man in den Stein eingehauen hatte. Man konnte dort hineingehen, das war relativ groß, und dort hatten sie den Leichnam Jesu eigentlich hineingelegt. Die anderen Evangelien, die berichten uns, dass vor dem Grab Jesu ein großer Stein gelegt wurde. Das können wir zum Beispiel in Matthäus 27 nachlesen. Dort heißt es, dass die oberen Priester und die Pharisäer dafür gesorgt hatten, dass das Grab mit einem großen Stein verschlossen wurde. Sie sind zu Pilatus gegangen und haben zu ihm gesagt, Jesus, dieser Verführer, der hat schon angekündigt, dass er aus den Toten auferstehen wird. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass der Leichnam auf keinen Fall aus dem Grab herausgestohlen wird, denn sonst könnte man ja behaupten, Jesus sei wirklich auferstanden. Das Grab ist ja leer. Das war die Bitte der Priester und der Pharisäer. Und Pilatus hat sich darauf eingelassen und so wurde ein großer Stein vor das Grab gerollt. Dieser Stein wurde versiegelt und es wurde auch noch eine Wache vor das Grab gestellt, also Security-Leute an einem Friedhof. Ich glaube, so ein sicheres Grab gab es quasi noch nie. Und jetzt sehen wir in unserem Text, dass die kleinen Frauen kommen zum Grab und dieser große Stein, den sie niemals selbst hätten wegrollen können, der ist auf einmal weg. Und ich denke, wir können uns gut in die Situation dieser Frauen hineinversetzen. Der weggerollte Stein muss wie eine Einladung gewesen sein, hineinzuschauen. Und genau das haben sie gemacht. Sie sind hineingegangen und haben gesehen, der Leichnam des Herrn Jesus ist nicht mehr da. Er ist weg. Das Grab ist leer. Und wir sehen dann am Anfang von Vers 4, wie die Frauen darauf reagieren. Sie waren ganz ratlos. Das macht für sie keinen Sinn. Sie fragen sich, wo ist Jesus? Sie verstehen das nicht. Sie sind durcheinander. Das leere Grab sorgt bei den Frauen für ein großes Fragezeichen in ihrem Kopf. Aber die Frauen haben gar nicht lange Zeit, um verwirrt zu sein. Wir lesen nochmal Vers 4. Und es geschah, als sie deswegen ganz ratlos waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlenden Gewändern bei ihnen. Also zwei Männer treten plötzlich zu diesen Frauen. Ihre Kleidung ist sehr besonders. Es heißt hier, sie haben strahlende, also glänzende Gewänder. Und das zeigt uns, dass diese beiden Männer nicht einfach ganz normale Männer waren, sondern Engel. Das wird uns etwas später in Vers 23 in diesem Kapitel auch verraten. Als die Frauen die Engel sahen, erschraken sie, Vers 5, und sie neigten ihr Angesicht zur Erde. Also sie waren voller Angst. Ich glaube, auch das ist nachvollziehbar, wenn man Engel sieht, dass man dann richtig Angst bekommt. Und sie neigen sich zum Boden, das bedeutet, sie demütigen sich und sie zeigen Respekt. Und dann haben diese Engel eine ganz besondere Botschaft für die Frauen. Wir kommen zum zweiten Punkt und wir lesen nochmal die zweite Hälfte von Vers 5. Die Engel sprechen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Was muss das für eine Nachricht gewesen sein für die Frauen? Eine fröhliche Botschaft. Jesus ist auferstanden. Das sind in unserem Text die wichtigsten Worte. Das bedeutet, wir merken, die Frauen, die waren bis jetzt völlig auf dem falschen Dampfer. Sie haben Jesus im Grab gesucht, aber das ist der falsche Ort. Er ist nicht hier. Sie haben nach einem Leichnam gesucht, nach einem toten Jesus, aber das war der falsche Jesus. Er ist lebendig. Deswegen ist der Stein weggerollt. Deswegen ist das Grab leer. Der Tod konnte ihn nicht halten. Gott, der Vater, hat Jesus aus den Toten auferweckt. Es ist so, wie Jesus einmal gesagt hat, er würde zuerst sein Leben lassen, um es dann wieder an sich selbst zu nehmen. Ich denke, die Frauen haben das überhaupt nicht wirklich erwarten können, aber das war die frohe Botschaft, die die Engel ihnen verkündigt haben. Und die Engel, die haben den Frauen jetzt ein bisschen besser geholfen, um das zu verstehen, um das ein bisschen besser einzuordnen. Sie erinnern die Frauen an das, was Jesus selbst gesagt hat. Wir lesen nochmal die zweite Hälfte von Vers 6 und Vers 7. Denkt daran, wie er zu euch redete, als er noch in Galiläa war und sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Denkt doch an das, was Jesus selbst zu euch gesagt hat. Ja, Jesus hatte schon lange vor Ostern angekündigt, was mit ihm passieren wird. Und wir sehen in diesen Worten drei unterschiedliche Sachen, die Jesus angekündigt hat. Das wollen wir miteinander nachvollziehen. Das erste war, Jesus sollte in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert werden. Vers 7. Sündige Menschen würden sich Jesus schnappen. Wir wissen das aus den Evangelien, das waren die ungläubigen Juden, die Jesus abgelehnt haben und es waren auch die Römer, die das dann alles ausgeführt haben. Es war noch gar nicht lange her, in der Nacht vor Karfreitag, da genau das passiert ist. Eine Schar von Menschen kam zu Jesus, als er mit seinen Jüngern gebetet hat. Sie kamen mit Schwertern und mit Stöcken wie zu einem Verbrecher und sie haben ihn gefangen genommen. Und dabei war Jesus eigentlich schuldlos. Die führenden Juden, sie konnten keine echte Anklage gegen Jesus erheben. Angeblich hat er Gott gelästert, als er behauptet hat, Gottes Sohn zu sein. Aber dabei hat er ja eigentlich nur die Wahrheit gesagt. Die führenden Juden konnten nur falsche Zeugen suchen, die dann gelogen haben, um Jesus irgendeine Schuld in die Schuhe zu schieben. Auch Pilatus kam zu diesem Ergebnis. Er hat Jesus verhört. Am Ende hat er gesagt, ich kann keine Schuld an ihm finden, die den Tod verdienen würde. Das heißt, Jesus war heilig. Er war ohne Schuld. Er hat immer den Willen seines Vaters getan. Und trotzdem musste Jesus viel leiden. Der Hohe Rat hat Jesus verspottet und ihn lächerlich gemacht. Sie haben ihn misshandelt und geschlagen. Sie wollten, dass ein Mörder, Barabbas, freigelassen wird und Jesus, der Unschuldige, dafür getötet werden soll. Und nicht nur der Hohe Rat, sondern auch die Römer haben Jesus sehr viel Leid zugesetzt. Die Römer haben ihn brutal ausgepeitscht. Sie haben ihn einen Purpurmantel angezogen, eine Dornenkrone aufgesetzt. Sie haben ihm ein Rohr in die Hand gegeben, also sie haben so getan, als wäre er ein König. Und dann haben sie ihn verspottet, sie haben ihn angespuckt und geschlagen. Das heißt, Jesus wurde wirklich in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert. Das hat er angekündigt, Vers 7, und genau das ist auch passiert. Und Jesus hat noch eine zweite Sache über sein Leben angekündigt, nämlich er muss gekreuzigt werden, Vers 7. Wir wissen das, das war das Höhepunkt von Jesu Leid. Der, der nie gesündigt hat und keine Schuld hatte, er wurde wie einer der schlimmsten Sünder getötet. Er starb dort für die schlimmsten Sünder, die es überhaupt gibt, nämlich für uns alle, für dich und für mich. Jesus hat dort am Kreuz unsere Stelle eingenommen. Wir haben quasi mit ihm den Platz getauscht. Er ist gestorben, damit wir leben dürfen. Und als er dort am Kreuz hing, hat er das ganze Gericht Gottes über die sündige Menschheit auf sich genommen. Vorgestern war Karfreitag und da haben wir uns hier versammelt, um eine Andacht zu hören. Und da haben wir nachgedacht über die Worte, die Jesus am Kreuz gerufen hat. Es ist vollbracht. Und das bedeutet unter anderem, der Zorn Gottes, der war wie so ein Kelch, das ist ein Bild, was in der Bibel benutzt wird, wie so ein Becher, in dem der Zorn Gottes drin ist. Und als Jesus dort am Kreuz starb, hat er diesen Kelch bis auf den letzten Tropfen ausgetrunken. Als Jesus starb, hat er uns gerettet. Jesus wurde gekreuzigt. Auch das hat er schon lange angekündigt und genau das ist passiert. Aber es ging noch weiter. Als Jesus in Galiläa war, hat er weiter über sein Leben gesprochen und angekündigt, was weiterhin passieren würde. Er hat von seiner Auferstehung gesprochen. Wenn wir uns nochmal an die Frauen am Grab erinnern, bis zu diesem Zeitpunkt, die Auslieferung, die Kreuzigung, all das hatten sie miterlebt. Aber es gibt noch eine weitere Wahrheit, die ist genauso real und die ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, Vers 7. Er ist wirklich tot gewesen, das konnte damals niemand bezweifeln. Viele Leute haben mitbekommen, wie Jesus gekreuzigt wurde. Das haben die Römer damals ausgeführt und die römischen Soldaten waren absolute Profis in ihrem Handwerk. Am Ende, als Jesus verstorben war, haben sie einen Speer genommen und haben ihn in die Seite von Jesus hineingestochen. Das wird uns im Johannesevangelium berichtet. Und dort heißt es dann, dass Blut und Wasser rausgeflossen ist aus Jesus. Das war der sichere Beweis, dass Jesus wirklich tot war. Also das hat nicht nur so ausgeschaut, er war nicht scheintot, nein, er war wirklich gestorben. Aber wir sehen in unserem Text, dass der Tod nicht das letzte Wort haben sollte, sondern Jesus hat den Tod besiegt. Und liebe Gemeinde, das ist die Wahrheit, über die wir nachdenken wollen. Die Auferstehung Jesu bedeutet uns sehr viel. Die Auferstehung gehört zum Herzstück des Evangeliums. Deswegen bekennen wir zum Beispiel im apostolischen Glaubensbekenntnis, einem ganz alten Glaubensbekenntnis, als Christen, da sagen wir, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Und wir wollen uns jetzt einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, um über diese Wahrheit der Auferstehung nachzudenken. Ich habe uns ein paar Wahrheiten mitgebracht, die für uns persönlich ganz bedeutsam sind. Und wir wollen sie nachvollziehen aus einem Katechismus, aus dem New City Katechismus. Der ist relativ modern, der ist noch nicht so alt, aber er enthält ganz alte biblische Wahrheiten. Und es gibt dort die Frage 50. Diese Frage 50 lautet, was bedeutet die Auferstehung Christi für uns? Und ich habe euch die Antwort mitgebracht. Christus hat über Tod und Sünde triumphiert, indem er leiblich auferstanden ist, sodass alle, die ihm vertrauen, schon in dieser Welt zu neuem Leben und in der Welt, die noch kommen wird, zu ewigem Leben auferweckt werden. So wie wir eines Tages auferweckt werden, wird diese Welt eines Tages wiederhergestellt. Jene aber, die nicht auf Christus vertrauen, werden zum ewigen Tod auferstehen. Da stecken viele Wahrheiten drin und wir wollen vier Wahrheiten aus diesen Worten uns herausnehmen und wir wollen sie auch anhand der Bibel nachvollziehen und darüber nachdenken, was das für uns bedeutet. Die erste Wahrheit, die steckt gleich am Anfang drin. Christus hat über Tod und Sünde triumphiert. Die Auferstehung Jesu ist genauso wichtig wie sein Tod. Ich glaube, manchmal vergessen wir das. Hier steht zum Beispiel immer ein Kreuz und das ist auch genau richtig, so muss es sein. Aber nur heute ist dort ein Grab. Das ist eigentlich wunderbar. Das Kreuz und das leere Grab, die sind genauso wichtig. Das sehen wir zum Beispiel in 1. Korinther 15. In 1. Korinther 15 macht Paulus klar, dass wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dass unser Glaube nichtig ist und dass wir immer noch in unseren Sünden wären. Ich mache immer mal wieder eine Banküberweisung. Das ist so ein Teil von unserem modernen Leben. Unser Geld ist irgendwo auf einem Konto und immer mal wieder haben wir Rechnungen zu bezahlen. Wenn ich eine Überweisung mache, dann habe ich eine ganz lästige Angewohnheit. Ich muss dann immer ganz häufig überprüfen, ob ich die IBAN wirklich richtig eingetippt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe dann irgendwie diese Angst, irgendwie eine Ziffer da falsch einzugeben und dann landet mein Geld auf dem falschen Konto. Deswegen muss ich ganz oft irgendwie diese IBAN kontrollieren. Und wisst ihr, manchmal habe ich diese Angst quasi auf eine geistliche Art und Weise. Es geht da nicht um Geld, sondern um Rettung. Und ich frage mich dann, ob die Vergebung Jesu wirklich auf dem richtigen Konto, auf meinem Konto eingegangen ist. Hat Jesus die richtige IBAN eingetippt? Und das kann eine Frage, das kann ein Zweifel auch für uns Christen sein. Der Zweifel, ob unsere Sünde uns wirklich vergeben ist. Wie kann das aussehen? Ich denke, da gibt es unterschiedliche Spielarten. Ich möchte ein paar Beispiele geben. Es kann sein, dass wir immer wieder mit der Sünde aus unserem früheren Leben konfrontiert werden. Die Sünde von früher, die kommt immer wieder in unsere Gedanken. Sie macht uns immer wieder unser Gewissen schwer. Das alte Leben holt uns immer wieder ein. Und es scheint irgendeine Sünde zu geben, die so wie eingebrannt auf unserer Seele ist. Oder es kann auch sein, dass wir als Christen immer wieder mit derselben Sünde kämpfen und sie einfach nicht aus unserem Leben loswerden. Und dann zweifeln wir. Wir denken uns so, wenn mir wirklich vergeben ist, warum werde ich dann diese bestimmte Sünde nicht los? Und es kann hier ganz unterschiedlich bei uns sein. Es kann unser Stolz sein, unsere Selbstverliebtheit. Ja, wir lieben es so sehr, wenn andere zu uns aufschauen, wenn andere uns respektieren, wenn wir sehr beliebt sind. Wir sind manchmal gerne die besten Freunde von allen und können dies anderen gar nicht gönnen, wenn sie enge Freundschaften haben. Das ist nur ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist, dass wir das Gefühl haben, dass wir eine ganz andere Sache nicht loswerden, nämlich diese Selbstherrschaft über unser Leben. Ja, wir denken manchmal, dass wir das Recht haben, unser Leben zu kontrollieren. Und wenn dann irgendwas schief geht, irgendwas, was wir nicht eingeplant haben, dann rasten wir aus und wir werden zornig oder wir werden tief traurig, was auch immer. Wir merken, wir wollen eigentlich selber König über unser Leben sein, sind es aber nicht. Ich weiß nicht, an welche Sünde du gerade denkst aus deinem Leben, aber ich will dich persönlich fragen, kennst du es, wenn du zweifelst, ob deine Sünde wirklich besiegt ist? Denkst du manchmal, ich verdiene immer noch den Tod? Wenn das so ist, dann dürfen wir uns an Ostersonntag sehr freuen. Seht ihr, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, zeigt uns, dass der Vater das Opfer Jesu wirklich angenommen hat. Es zählt. Wir sind wirklich reingewaschen von unserer Schuld. Uns ist wirklich vergeben. In Jesus sind wir wirklich gerecht gesprochen. Das sehen wir zum Beispiel in Römer Kapitel 4, Vers 25. Da sagt Paulus über Jesus: Er wurde um unserer Übertretung willen dahingegeben, und jetzt kommt's, und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Das heißt, dass Jesus lebt, zeigt uns, wir sind wirklich gerecht. Ich habe uns an vorgestern, an Karfreitag erinnert, wo wir über die Worte nachgedacht haben, es ist vollbracht. Und seht ihr, die Auferstehung zeigt uns, als Jesus das rief, da hat der Vater zugestimmt.
Jesus hat die richtige IBAN eingegeben. Seine Gerechtigkeit ist wirklich bei uns angekommen. Christus hat über Tod und Sünde triumphiert. Das ist eine ganz wertvolle und erste Wahrheit. In diesem New City Katechismus sehen wir auch noch eine zweite ganz wichtige Wahrheit. Wir sehen, Christus hat über Tod und Sünde triumphiert, sodass alle, die ihm vertrauen, schon in dieser Welt zu neuem Leben auferweckt werden. Also Gläubige haben schon jetzt ein neues Leben. Wie ist das passiert? Das Neue Testament zeigt uns das. Das Neue Testament zeigt uns, dass wenn wir an Jesus glauben, auf ihn vertrauen, dass wir dann aufs Engste mit ihm verbunden sind. Wir sind dann in Christus. Das bedeutet, als er gestorben ist, sind auch wir gestorben. Als er von den Toten auferstanden ist, dann sind auch wir von den Toten auferstanden, geistlich. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da wurden auch wir in den Himmel versetzt, geistlich. Wenn dich das weiter interessiert, das kannst du nachlesen in Epheser Kapitel 2, Verse 5 und 6. Das können wir uns so vorstellen wie bei einem Lebenslauf. Ich glaube, die allermeisten von uns haben irgendwann schon mal einen Lebenslauf geschrieben. In so einem Lebenslauf schreibt man ja so rein, wer man ist, wann man wo geboren ist, wo ist man zur Schule gegangen, welche Berufsausbildung hat man gemacht, wo hat man gearbeitet und so weiter und so fort. Lebenslauf kennen wir. Und seht ihr, als Christen haben wir auch einen Lebenslauf, aber einen, der ganz anders ist. In unserem Lebenslauf steht nicht in erster Linie drin, wer wir sind und was wir so gemacht haben, sondern dort steht drin, wer Jesus ist und was Jesus gemacht hat. Sein Leben zeichnet unser Leben aus. Wir kriegen quasi seinen Lebenslauf geschenkt. Und da steht dann drin, immer ans Gesetz Gottes gehalten, niemals gelogen, immer Gott lieb gehabt und so weiter und so fort. Das heißt, das leere Grab zeigt uns, wer wir wirklich sind. Wir haben jetzt schon neues geistliches Leben. Und diese Wahrheit ist ganz besonders wertvoll für uns, wenn wir an das Thema Heiligung denken. Heiligung bedeutet, dass wir als Christen Jesus immer ähnlicher gemacht werden. So ist zumindest die Theorie. Ich glaube, wir alle merken, dass es in der Praxis leider oft ganz anders aussieht. Wir erleben doch immer wieder, dass keine Veränderung in unserem Leben passiert. Wir wünschen uns Fortschritt, aber er bleibt aus. Und wenn es dir immer wieder so geht, und ich bin mir sicher, wir kennen das alle, dann ist auch hier das leere Grab sehr entscheidend für uns. Die Kraft zur Veränderung, die Kraft für Heiligung kommt nämlich nicht aus uns selbst heraus, sondern von der Auferstehung des Herrn Jesus. Durch ihn haben wir neues Leben. Durch ihn haben wir ein neues Herz, was jetzt für Gott schlägt. Wir haben einen neuen Willen. Wir müssen nicht mehr sündigen, wir sind nicht mehr dazu gezwungen. Wir können jetzt das lieben, was Gott liebt, und das hassen, was Gott hasst. Durch die Kraft der Auferstehung haben wir jetzt schon alles, was wir zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht brauchen. Unsere Erfahrung zeigt uns, wir sündigen weiter. Das ist eine Realität für uns alle. Jeder Christ wird weiterhin sündigen, aber der springende Punkt ist, wir müssen das nicht tun. Die Kraft der Sünde ist in unserem Leben gebrochen. Durch die Auferstehung ist quasi die Gefängnistür unserer Sünde aufgesprengt und wir können Gott gehorchen. Ganz eng damit verbunden ist auch noch eine dritte Wahrheit für uns bedeutsam. Jesus hat über Tod und Sünde triumphiert, sodass alle, die ihm vertrauen, in der Welt, die noch kommen wird, zu ewigem Leben auferweckt werden. So wie wir eines Tages auferweckt werden, wird diese Welt eines Tages wiederhergestellt. Ich glaube, das ist eine Wahrheit, an die wir häufig denken und die sehr wertvoll ist. Weil Jesus von den Toten auferstanden ist, haben wir ewiges Leben in der zukünftigen Welt. Jesus hat es auch einmal so gesagt, ne? Er hat gesagt, dass jeder, der an ihn glaubt, leben wird, auch wenn er stirbt. Das heißt, unser Leben hier auf der Erde ist irgendwann vorbei. Aber Jesus verspricht uns, wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir ewig weiterleben in Gottes Gegenwart.
Und das ist eine Sache, die zu 100% passieren wird. Etwas, was sehr sicher ist. Ja? So sicher, wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so sicher werden auch wir eines Tages auferstehen und ewig mit ihm leben. Auch unser Grab wird eines Tages leer sein. Und das bedeutet für uns auch, dass wir eines Tages einen neuen Körper bekommen werden. Wir kriegen es in den Evangelien berichtet, Jesus hatte auch so einen Auferstehungsleib. Der war ein bisschen so wie der alte. Jesus wurde teilweise wiedererkannt. Jesus konnte essen, man konnte Jesus anfassen und so weiter und so fort. Gleichzeitig war dieser Auferstehungsleib von Jesus auch neu und anders. Er konnte auf einmal durch Türen und durch Mauern hindurchgehen. Er wurde nicht immer direkt erkannt und so weiter und so fort. In Philipper 3, Vers 21 heißt es, dass unser Leib der Niedrigkeit umgestaltet wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Das bedeutet, so wie Jesus einen neuen Körper hatte, bekommen auch wir einen neuen Körper. Wie das jetzt genau im Detail aussieht, das wissen wir jetzt noch nicht, aber wir werden es ja dann sehen, wir werden es dann ja erleben. Und auch das ist sehr kostbar für uns. Wir merken ja in dieser Welt, dass unser Körper immer mehr zerfällt. Das können wir an ganz unterschiedlichen Dingen merken. Es kann sein, dass mit den Jahren unsere Gelenke irgendwann wehtun. Wir bekommen vielleicht Herz-Kreislauf-Probleme. Mit den Jahren hört und sieht man irgendwann nicht mehr so gut. Man verliert vielleicht mal das Gleichgewicht, braucht einen Rollator oder einen Stock, an dem man geht. Oder wir werden dement. Auch das ist ein ganz bitteres Schicksal, wenn man immer mehr das vergisst, wer man ist und was passiert um einen herum. Es gibt viele körperliche und geistige Krankheiten, mit denen wir in dieser Zeit kämpfen, auch seelische Krankheiten. Und das ist echt herausfordernd. Aber an Ostern dürfen wir getröstet sein. Die Auferstehung zeigt uns, wir bekommen eines Tages einen neuen Körper, wo wir nicht mehr mit diesen Krankheiten kämpfen. Wir sind dann nicht mehr geplagt, so wie in dieser Zeit. Und tatsächlich, und das sehen wir auch im New City Katechismus, ist das eine Realität nicht nur für unseren Körper, sondern für die ganze Schöpfung, in der wir leben. Es heißt dort, dass die Schöpfung wiederhergestellt wird. Das sehen wir zum Beispiel in Römer 8, ab Vers 19. Dort wird versprochen, dass die Schöpfung, die jetzt noch in Sünde und in Vergänglichkeit unterworfen ist, dass sie eines Tages befreit wird. Gott macht Himmel und Erde neu. Und wir sehen im New City Katechismus auch noch eine letzte, vierte Wahrheit, die wichtig für uns ist. Jene aber, die nicht auf Christus vertrauen, werden zum ewigen Tod auferstehen. Auch darüber hat Jesus häufig gelehrt. Er hat angekündigt, was mit uns passiert, wenn wir unser Vertrauen nicht auf ihn setzen. Dann wartet auf uns ein ewiges Gericht. Jeder Mensch muss eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen und sich verantworten für sein Leben. Und wenn wir dann nicht auf Jesu Seite stehen, dann bedeutet das für uns ewiger Tod. Das waren jetzt also vier Wahrheiten über die Auferstehung und was das für uns bedeutet. Man könnte auch noch mehr nennen, aber auch im Anbetracht der Zeit wollen wir hier erstmal stehen bleiben. Wir denken zurück an unseren Text. Die Frauen am Grab, sie haben das leere Grab gesehen, sie haben jetzt von den Engeln die Botschaft gehört, Jesus ist von den Toten auferstanden. Und wir sehen jetzt ganz am Ende unseres Textes, wie die unterschiedlichen Personen darauf reagiert haben. Wir kommen zum dritten, letzten kurzen Punkt, Reaktionen der Jünger. Und wir wollen nochmal Vers 8 und 9 gemeinsam lesen. Da erinnerten sie sich an seine Worte und sie kehrten vom Grab zurück und verkündigten das alles den Elfen und den Übrigen. Das heißt also, die Frauen erinnern sich an das, was Jesus angekündigt hatte. Die Auferstehung hat dazugehört. Und mit ihrer Erinnerung laufen sie jetzt zurück nach Hause zu den 11 Jüngern und auch zu den anderen Jüngern, um das alles zu verkündigen. Das heißt, sie erzählen weiter von ihrem Erlebnis am leeren Grab. Es ist nicht ganz klar, ob die Frauen hier schon alles verstanden haben. Wir wissen nicht ganz genau, ob sie jetzt schon voll an die Auferstehung Jesu glauben, aber sie sind mindestens einen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Sie erzählen davon weiter. Ihre Zuhörer sind die Jünger und die Jünger haben ganz anders reagiert auf das leere Grab. Wir sehen das in Vers 11. Und ihre Worte kamen ihnen vor wie ein Märchen und sie glaubten ihnen nicht. Also die Jünger halten die Botschaft von Ostern für ein Märchen, für Geschwätz, für dummes Zeug. Und sie glauben kein Wort. Für sie ist Jesus gestorben und Tote bleiben tot. Die Jünger haben noch nie was anderes erlebt, außer einmal bei Lazarus. Aber okay, unsere Erfahrung zeigt uns eigentlich, Tote bleiben tot. Und so können die Jünger nicht an die Auferstehung glauben. Und wir sehen im letzten Vers, einer von den Jüngern macht es anders, das ist Petrus. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, bückte sich und sah nur die leinenen Tücher daliegen und er ging nach Hause voll Staunen über das, was geschehen war. Auch Petrus hat die Botschaft der Frauen über die Auferstehung gehört und er konnte es nicht auf sich sitzen lassen. Er musste dem leeren Grab auf den Grund gehen. So ist er hingelaufen, er hat sich hineingebückt, er hat ins leere Grab reingeschaut und hat gesehen, da liegen die leinenen Tücher, also die Tücher, in der der Leichnam Jesu eingewickelt war. Das Grab ist wirklich leer. Und wir sehen, wie Petrus darauf reagiert. Das heißt, dass er voll Staunen war. Er war verwundert. Auch bei ihm war ein großes Fragezeichen, was ist denn hier los? Wir bekommen auch bei Petrus nicht gesagt, ob er jetzt schon an die Auferstehung geglaubt hat oder nicht. Vermutlich hat es noch ein bisschen gedauert, aber auch das war zumindest mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und seht ihr, die Reaktion von Petrus auf das leere Grab, die ist für uns sehr wichtig. Und da können wir was ganz Wichtiges von lernen. Petrus ist dem leeren Grab auf den Grund gegangen. Er wollte wissen, was es damit auf sich hat. Er hat sich vielleicht Fragen gestellt wie, warum ist der Leichnam weg? Haben die Frauen wirklich recht? Ist Jesus wirklich von den Toten auferstanden? Und seht ihr, davon dürfen wir lernen. Auch wir dürfen uns auf die Suche machen und wir dürfen versuchen zu verstehen, warum war das Grab leer? Wir dürfen und wir sollen prüfen, was es mit der Auferstehung Jesu wirklich auf sich hat. Ich will dich ganz persönlich fragen, kann es vielleicht sein, dass für dich Ostern und die Auferstehung und alles, was dazugehört, noch so ist wie ein Märchen, so wie Geschwätz? Ja, die Christen sind davon irgendwie überzeugt, aber ich kann das noch nicht so richtig glauben. Wenn das so ist, dann ist es sehr gut nachzuvollziehen, warum du so denkst. Unsere Erfahrung zeigt uns, Tote bleiben tot. Aber ich glaube, Gott will dich durch diesen Text ermutigen. Er will dich ermutigen, mach dich auf die Suche und prüfe, was es mit dem leeren Grab und mit dem Wunder von Ostern auf sich hat. Christlicher Glaube bedeutet nicht, dass man seinen Kopf ausschalten muss. Es gibt für den christlichen Glauben auch viele gute Argumente. Wir dürfen unseren Verstand benutzen. Ich kann jetzt in der begrenzten Zeit nur das ein bisschen andeuten. Es gibt viele gute Argumente für die Auferstehung. Es ist zum Beispiel so, dass sehr, sehr viele Menschen Jesus gesehen haben als den Auferstandenen. Es waren einerseits die Jünger, das haben wir gerade gelesen. Es wird uns ein bisschen später in der Bibel berichtet, dass einmal 500 Menschen auf einmal Jesus den Auferstandenen gesehen haben. Es waren viele Zeitzeugen, die noch jahrzehntelang gelebt haben. Wir haben auch in unserem Text gesehen, die ersten Zeugen der Auferstehung, das waren Frauen. Jetzt müssen wir verstehen, Frauen in der damaligen Zeit hatten leider nicht dieselbe Stellung wie heute. Damals war die Aussage von Frauen vor Gericht wertlos. Sie waren als Zeugen völlig unbedeutend. Das heißt, wenn jemand die Auferstehung erfunden hätte, dann hätte man niemals die Frauen als erste Zeugen ausgesucht. Nein, das kann eigentlich nur sein, wenn das eine echte historische Geschichte ist. Noch zwei weitere Argumente, nur ganz kurz. Der christliche Glaube hat sich in der damaligen Welt schon im ersten Jahrhundert rasant ausgebreitet. In der ganzen bekannten Welt sind Menschen Christen geworden und das macht nur Sinn, wenn die Auferstehung wirklich real ist. Und noch ein letztes Argument. Die Christen waren schon ganz früh bereit, für Jesus zu leiden und sogar zu sterben. Und ich denke, es macht keinen Sinn, zu sterben für ein Gerücht oder für eine Lüge oder für irgendetwas, was man sich einbildet. Nein, an dem Opfer, was Christen bereit waren, in Kauf zu nehmen, erkennen wir, die Auferstehung ist real. Also ich will dich ermutigen, geh diesen Argumenten nach. Mach dich auf die Suche und prüfe auch für dich, ob die Auferstehung nicht wirklich real ist.
und ob sie wirklich geschehen ist. Wir dürfen heute an Ostersonntag feiern, das Grab war wirklich leer, Jesus hat den Tod besiegt und das verändert alles. Amen.